Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wo ist so ein Gott wie du? So hieß der Refrain eben aus dem Instrumentalstück, das wir zum Beginn des Gottesdienstes gehört haben. Und in diesen Worten drückt sich aus, wie wunderbar und wie groß Gott ist. Und das erkennt man auch in den Versen, die wir zur Begrüßung in diesem Gottesdienst lesen wollen. Das ist der Psalm 139, die Verse 5 und 6. Da heißt es: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Liebe Geschwister, diese Worte vom König David sprechen mich aus mehreren Gründen an. Und zwar einmal, dass der große König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, dass der hier bekennt, dass ihm die Erkenntnis Gottes zu hoch ist, dass er ihn nicht begreifen kann. Ich muss sagen, das beruhigt mich ein bisschen. Denn dann weiß ich, dass ich kleines Licht trotzdem zu Gott kommen kann, wenn selbst ein großer König, der ein Freund Gottes war, der so bezeichnet wird in der Bibel, das ist mir eine große Hilfe, zu Gott zu kommen mit all meinen Fragen und all meinen Nöten. Und dann diese wunderbare Zusage: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. In einer Zeit, die nach meinem Eindruck aus den Fugen zu geraten scheint, ist das für mich ein wunderbarer Trost. Und den haben wir hier in Gottes Wort. In einem moderneren Lied heißt es: Gott ist da, Gott ist da, Gott ist unbegreiflich nah. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand stets über mir. Wir wollen zu Beginn des Gottesdienstes dafür danken und ich bitte darum, dass wir dazu aufstehen. Ja, lieber himmlischer Vater, das ist eine Erkenntnis, die wir mit unserem Verstand kaum erfassen können, dass du immer da bist, dass du für uns da bist, dass du uns auch heute Morgen hier im Gottesdienst nah bist. Herr, du hast es zugesagt, dass wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind, dass du da mitten unter ihnen sein willst. Und dafür sind wir dankbar, dass wir das heute Morgen als Gemeinde erfahren dürfen. Herr, wir danken dir, dass du ein wunderbarer und allmächtiger Gott bist, der für jeden Einzelnen für uns da ist. Wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir dafür, dass wir unter dein Wort kommen können, dass wir auf dich hören können. Herr, wir bitten dich darum, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Und wenn wir es dann verstanden haben, dass das in unserem Leben gute Früchte trägt. Herr, wir bitten dich um deinen Segen für diesen Gottesdienst und um deinen Segen für all die Orte, wo heute unsere Geschwister zusammenkommen, um auf dein Wort zu hören. Amen. Wir wollen ein erstes Lied singen. Das ist das Lied Nummer 135 aus der Mappe. Es wird natürlich auch hier oben angezeigt. Du bist da jeden Tag. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wenn jemand Grüße mitgebracht hat, dann ist dazu jetzt Gelegenheit, die weiterzugeben. Dann möchte ich von dieser Stelle aus Pastor Dr. Joachim Koch-Lovius begrüßen, der uns heute Morgen Gottes Wort auslegen wird. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass Sie da sind. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 10 lesen wir: Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und unvergängliches Leben ans Licht gebracht durch das Evangelium. Das war der Glaube unseres Bruders Wilhelm, den wir in der vergangenen Woche am Dienstag beerdigen mussten. Und das war auch der Glaube unserer Schwester Ingrid. Vor über 40 Jahren hat sich Ingrid zu Jesus als ihrem Herrn und Erlöser bekannt und hat das 1989 auch in der Taufe öffentlich gemacht. Seitdem war sie Gemeindemitglied. Ingrid hat viele Jahre im Garten- und Küchenteam mitgearbeitet und sie ist bereits am 22. September verstorben. Ingrid darf nun sehen, was sie geglaubt hat. Ihr Mann möchte keine Anrufe oder Beileidsbekundungen. Und wer dazu Fragen hat, der kann mich gern nach dem Gottesdienst dazu ansprechen. Ich bitte darum, dass wir zu einer Schweigeminute aufstehen und ich werde die dann mit einem Gebet beenden. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du der Herr über Leben und Tod bist. Und wenn uns das auch immer wieder Schwierigkeiten macht, wenn jemand aus dem Leben gerissen wird, so wollen wir doch dankbar anerkennen, dass du uns in eine goldene Zukunft führst, Herr. Das Leben bei dir ist so viel besser als hier. Wir danken dir für Ingrid. Wir danken dir dafür, dass sie dein Kind war, Herr. Wir danken dir für die Mitarbeit, die sie unter uns geleistet hat. Und wir wollen dich darum bitten, dass, wo wir vielleicht an ihr schuldig geworden sind, dass du uns da vergibst, Herr. Wir danken dir dafür, dass wir diese Hoffnung haben auf das ewige Leben und dass wir diese Gewissheit haben auf das ewige Leben. Amen. Ich muss sagen, in solchen Momenten ist mir immer wieder unser Bruder Reinhold ein Vorbild. Er hat da in einer Gemeindestunde wenige Wochen vor seinem Tod, da ungefähr wo Reinhard jetzt sitzt, da hat er gesessen und hat mit strahlenden Augen verkündet, ich habe nur noch eine Herzleistung von 10% und ich freue mich so, den Herrn Jesus zu sehen. Und da war wirklich unglaubliche Freude in seinem Blick und das nehme ich mir immer wieder als Vorbild. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Wir hatten in der vergangenen Woche Geburtstage und zwar hatten Sanas Karin Inam Geburtstag und heute hat Henning Geburtstag. Wir wollen euch von der Gemeinde ein Wort aus dem Psalm 18, den Vers 31 mitgeben. Dort heißt es, Gottes Wege sind vollkommen, die Reden des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild für alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Diesen Schutz, diese Zuflucht, die wünschen wir euch Geburtstagskindern für das neue Lebensjahr. Dann einige Ankündigungen aus dem Gemeindeleben und da möchte ich als erstes Heinz nach vorne bitten.
Ich möchte eine ganz herzliche Einladung aussprechen zu einer Veranstaltung, die am 13. November hier ab 10 Uhr beginnt. Es ist ein Samstag. Der Deutsche Christliche Technikerbund veranstaltet hier einen Thementag, wo wir als Gäste, als Gemeindemitglieder oder Freunde der Gemeinde auch herzlich daran teilnehmen dürfen. Es geht um Bionik. Das ist die Fähigkeit der Ingenieure, die ideale Schöpfung zu erkunden und die genialen Schöpfungslösungen, die der Herr schon geschaffen hat, zu übertragen auf technische Anwendungen. Und das ist hochinteressant. Und ich kenne den Referenten sehr gut und vielleicht will der ein oder andere gerne daran teilnehmen. Ich lese nächste Woche eine Anmeldeliste da aus und da könnt ihr euch eintragen.
Dann ist noch bekannt zu geben, dass unser Pastor bis Anfang November Urlaub hat und dass somit auch der Kurs durch das Neue Testament, dass der erst wieder am ersten Dienstag im November beginnt. Also der fällt jetzt die nächsten Dienstage aus. Die Fenster müssen wieder geputzt werden. Wenn man von hier aus zumindest da so hinblickt, dann sieht man das. Und dafür haben wir einen Termin, und zwar am 30. Oktober. Das findet vormittags hier von 9 bis 12 Uhr statt. Und im Foyer liegt eine Liste aus, wo man sich eintragen kann. Und wenn man an diesem Termin nicht kann und möchte trotzdem dabei mithelfen, dann ist das selbstverständlich auch möglich. Dann kann man den Alternativbereich und den Alternativtermin dort vorne auch in der Liste, die auf dem Bistrotisch liegt, eintragen. Für irgendwelche Fragen ist Marlies Ansprechpartner. Und Marlies, ich habe, als ich gestern Abend das mir so aufgeschrieben habe, da habe ich darüber nachgedacht, wie lange du eigentlich schon diese Veranstaltung begleitest und auch das Gartenteam. Kann das sein, dass das schon so lang ist, wie wir hier im Gemeindehaus sind? Aber immerhin für das Gartenteam schon ein Vierteljahrhundert. Ganz herzlichen Dank dafür. Dann möchte ich noch auf die Kollekte hinweisen, die wir am Schluss des Gottesdienstes in den Behälter vor der Säule einsammeln. Und wir wollen jetzt aufstehen und uns mit zwei Liedern auf Gott konzentrieren und danach auf die Predigt hören. Die habe ich ganz vorne auf meinem Zettel stehen, dass ihr nicht so lange hier drin bleiben müsst. Tut mir leid. Also jetzt, bevor wir diese Lieder singen, bete ich für die Kinderstunde und für die Mitarbeiter und wünsche euch dann für die Stunde auch Gottes Segen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns die Kinder anvertraut hast. Wir danken dir dafür, dass du sie gerufen hast. Wir lesen das im Matthäus-Evangelium, wie du sie umarmst, Herr, und wo die Jünger sie wegschicken wollen, da nimmst du sie herzlich an. Wir danken dir dafür, Herr. Wir bitten dich für unsere Mitarbeiter darum, dass du ihnen die Liebe Gottes in die Herzen legst, dass sie das gut an die Kinder weitergeben können, und bitten dich für die Kinderstunden um deinen Segen. Amen.
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Der Predigttext steht beim Propheten Jesaja im 38. Kapitel. Wir wollen uns erheben vor dem Wort Gottes. Dies ist das Lied Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit gesund geworden war. Ich sprach, nun muss ich zu des Totenreiches Pforten fahren in der Mitte meines Lebens, da ich doch gedachte, noch länger zu leben. Ich sprach, nun werde ich den Herrn nicht mehr schauen im Land der Lebendigen. Nun werde ich die Menschen nicht mehr sehen mit denen, die auf der Welt sind. Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen wie eines Hirten Zelt. Zu Ende gewebt habe ich mein Leben wie ein Weber. Er schneidet mich ab vom Faden. Tag und Nacht gibst du mich preis. Bis zum Morgen schreie ich um Hilfe. Aber er zerbricht mir alle meine Knochen wie ein Löwe. Tag und Nacht gibst du mich preis. Ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben. Herr, ich leide Not, tritt für mich ein. Was soll ich reden und was ihm sagen? Er hat's getan. Entflohen ist all mein Schlaf bei solcher Betrübnis meiner Seele. Herr, lass mich wieder genesen und leben. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Denn die Toten loben dich nicht und der Tod rühmt dich nicht. Und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue, sondern allein die da leben, loben dich so wie ich heute. Der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Ja, der Herr hat mir geholfen, darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben, im Hause des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, erstmal vielen Dank für die Einladung. Es ist ja nicht das allererste Mal, dass ich hier bin, aber es ist natürlich für einen landeskirchlichen Pastor immer wieder was ganz Neues und Schönes, auch andere Formen des Gemeindelebens und der Gemeindestruktur zu erleben. Ja, möge der Herr dieses Wort an uns segnen. Das Gebet eines jüdischen Königs, der in der Mitte seines Lebens von einer tödlichen Krankheit befallen wurde und die Welt nicht mehr versteht und Gott nicht mehr versteht, an die vielen unerledigten Pläne denkt, an den bisherigen Lebenssegen denkt und einfach mit seinem Latein am Ende ist und nur noch beten kann, so wie ich es gerade ja vorgelesen habe: Herr, wenn ich tot bin, kann ich nichts mehr für dich machen. Und du hast mich doch in einen Dienst gerufen und du hast dir doch deine Gedanken da gemacht. Ich verstehe nicht, dass ich mit unerledigten Aufgaben jetzt abgerufen werde. Ein sehr bewegendes Gebet. Ja, es geht um Krankheit, es geht um Sterben, es geht um Hoffnung in diesem Predigttext. Und es geht natürlich auch um eine wunderbare Hilfe, die dieser Mann nun tatsächlich erfahren hat. Ich möchte die Predigt überschreiben mit einer Frage: Sterben müssen oder sterben können? Das ist eine Frage, die an uns alle ganz persönlich geht. Ich stelle mich auch dieser Frage. Ich denke eigentlich jeden Tag an mein Sterben. Ist auch gut so, dass wir uns eingewöhnen in die Ewigkeit. Unsere Heimat ist ja nicht hier, das wissen wir. Ich möchte gern beginnen mit einem Erlebnis, das ich als junger Vikar hatte, damals in Erlangen, fast genau vor 50 Jahren. Das war das allererste Mal, dass ich zu einem Krankenabendmahl gerufen wurde. Und ja, vieles hatte man ja gelernt auf der Universität, aber wie man einem Kranken, einem Sterbenden gegenübertritt, das hatte uns niemand gesagt. Na, nun kam ich da rein in diese Wohnung, wurde ins Schlafzimmer geführt. Ich sehe ihn noch vor mir und er richtete sich mit letzter Energie noch etwas auf. Und dann sagte er etwas, was ich überhaupt nicht vergessen werde. Er sagte: Schön, der junge WK kommt zu mir. Und wissen Sie, ich kann mir vorstellen, wie das jetzt Ihnen geht. Sie werden vieles gelernt haben, aber nicht, wie Sie einem Sterbenden gegenübertreten. Und weil ich mir das so gedacht habe, habe ich alles für Sie vorbereitet. Wissen Sie, meine Lieblingsbibelstelle, die liegt hier aufgeschlagen. Und ein Gebet für Sterbende aus dem Starksten Gebetsbuch liegt daneben. Und mein Lieblingslied habe ich auch aufgeschlagen. Ich habe alles für Sie vorbereitet. Und wissen Sie, und das war für mich der entscheidende Satz: Ich kann sterben. Sowas habe ich noch nicht gehört. Ich muss sterben, ja, das sagen ja alle. Aber ich kann sterben, das ist schon was Besonderes. Ja, ich wünsche uns allen, dass wir das nachsprechen können. Ja, wir können nicht in die Seele dieses Hiskia, dieses Königs aus Juda hineinblicken. Aber wir können uns doch wiederfinden in diesem herzbewegenden Gebet, was er hier gesprochen hat und was uns Jesaja überliefert. Und wir wollen ein bisschen nachdenken über einige Grundfragen unseres Lebens. Warum leben wir eigentlich gern? Das ist ja vielleicht eine ganz interessante Frage. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, möchte der Mensch doch gerne leben. Eine 90-Jährige hat mir neulich gesagt, mit der ich seit vielen Jahren verbunden bin: Joachim, ich möchte sterben. Aber nicht, weil sie lebensmüde ist, sondern weil sie sich auf den Herrn freut, was wir vorhin hier gehört haben. Aber von solchen wenigen Ausnahmen abgesehen, will der Mensch doch eigentlich gerne leben. Und für mich ist das ein großes Gleichnis. Unser irdisches Leben weist über sich hinaus. Warum hat der Mensch so eine Sehnsucht nach Leben? Ja, die hat Gott doch in ihn hineingelegt. Und er will nicht nur 60, 80 oder 100 Jahre alt werden. Vor ein paar Wochen habe ich mit einer fast 104-Jährigen noch ein Interview geführt. Das war schon was ganz Seltenes und Besonderes. Aber woran liegt das, dass wir so einen Lebensdurst haben? Ich denke, da muss man dann in das Buch Prediger gucken. Kapitel 3, Vers 11. Gibt es da eine Antwort? Und da steht, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Und da ist keiner ausgenommen. Ob er die Gnade hat, gläubig zu werden in seinem Leben oder nicht. Er trägt die Ewigkeit mit sich. Die ist uns hineingelegt. Einprogrammiert, könnte man sagen. Und Hiskias Protest gegen den Tod ist ja im Grunde nichts anderes als ein Ausdruck dieser Tatsache, dass da eine Ewigkeit in ihn hineingelegt ist. Und deswegen wollen wir uns auch mit dem Tod niemals arrangieren. Die Evolutionisten, die meinen ja, der Tod ist nötig, damit alles weitergeht hier in dieser Welt und damit Entwicklungslinien in Gang bleiben und sich alles höher entwickeln kann. Ich merke nur nichts davon, dass die Menschheit sich höher entwickelt. Ich sehe überall eher Degeneration. Nein, wir wollen uns mit dem Tod nicht arrangieren. Und wir wollen immer an dieses Wort denken, dass wir eine Ewigkeit mit uns herumtragen. Auch das Stichwort ewiges Leben wird ja von vielen Christen missverstanden, als ob das beginnt, wenn wir hier die Augen schließen. Schon der Begriff ewiges Leben ist problematisch übersetzt. Was hier gemeint ist, ist göttlich qualifiziertes Leben, und das hat jeder, der an Jesus glaubt. Und dieses Leben ist unverletzlich, das ist jenseits von Zeit und Raum. Das ist ein göttlich qualifiziertes Leben und deswegen wird uns das niemals mehr genommen werden können, wenn es uns im Glauben zuteil geworden ist durch den Heiligen Geist. Also das war so meine erste Einstiegsfrage. Warum leben wir eigentlich gern? Nicht, weil uns das Essen so gut schmeckt, und weil wir wieder einen schönen Urlaub vielleicht planen, wenn Corona vorbei ist. Oder weil wir uns auf den nächsten Besuch der Enkelkinder freuen. Das ist alles gut und schön. Im tiefsten leben wir deswegen gern, weil über dieses Leben hinaus Gott ein ganz anderes, ewigkeitlich, göttlich, qualitativ ganz anderes Leben uns verheißen ist. Jetzt will ich eine zweite Frage stellen. Kann man sterben lernen? Wenn da einer sagt, ich kann sterben, dann hat er offensichtlich was gelernt in seinem Leben. Ich weiß nicht, wer sich in europäischer Geschichte ein bisschen auskennt, aber es gibt da eine Pestwelle, die durch Europa zog, 1348 bis 1351, da ist ein Drittel der gesamten damaligen Bevölkerung Europas hinweggerafft worden, in 3-4 Jahren. Muss man sich mal überlegen. Ein Drittel. Jetzt hört man täglich in den Nachrichten die Sterberaten. Jetzt sind wir bei 94.000. Wobei noch gar nicht sicher ist, ob das alles Corona-Tote sind. Stellen wir uns mal diese Dimension vor. Ein Drittel der europäischen Bevölkerung in ein paar Jahren dahingerafft. Konnten diese Leute eigentlich sterben? Wollen wir mal diese Frage etwas ventilieren. Zumindest waren sie auf ihren Tod vorbereitet. Die Klöster standen offen, die Mönche haben damals Sterbeseminare angeboten. Und die Leute haben das akzeptiert, sie haben das angenommen. Auf den Jahrmärkten gab es Spiele, die aber eigentlich Spiele nicht in unserem Sinn waren, sondern da wurde Gericht vorgeführt, da wurde gepredigt in einer Weise, die man eigentlich schwer ertragen kann. Wenn du nicht dein letztes Hemd noch hergibst, landest du in der Hölle. Und die Bettelorden, die zogen von Haus zu Haus, klopften an die Tür und wer da nicht noch seinen letzten Groschen gab, der kriegt ein schlechtes Gewissen, dass er in der Hölle landet. Naja, dieses Christentum schmeckt mir nicht, muss ich gestehen. Und trotzdem waren die Christen damals auf Sterben eingestellt. Die konnten sterben und die Beerdigungsleute kamen an manchen Tagen nicht hinterher mit der Beerdigung so vieler Toter. Man schätzt, es waren 25 Millionen, die damals gestorben sind. Möchte man sich eigentlich ja auch für unsere Zeiten wieder wünschen, so ein Sterbeseminar. Ich habe mal mit der Volkshochschule Walsrode eine Korrespondenz geführt. Ich wollte einen Grundkurs des christlichen Glaubens dort anbieten. Da sagen die, nein, dafür sind wir nicht zuständig. Das sollen die Kirchen machen. Tja, aber ich wollte gerade eben außerhalb der Kirche mal an die normale Bevölkerung ein Stück ran. Nee, machen sie nicht. Stattdessen seitenweise Yoga und allen möglichen Quatsch. Sterbeseminare wären nicht schlecht, wo eine Angstwelle nach der anderen über unser Volk, über unsere Gesellschaft hinwegzieht. Ich weiß noch, als junger Pfarrer damals in Bergen, Oberfranken, habe ich dann auch Kranke und Sterbende besucht. Das ist einer der Vorteile des Pastorenberufs. Sie kommen an Sterbebetten. Aber einmal, das ging mir doch ganz schön auf die Nieren. Da war jemand im Hofer Krankenhaus, den ich besuchen wollte. Und ich habe den auch besucht und ich höre, als ich im Krankenzimmer bei dem am Bett saß, höre ich, Schwester, Schwester. Ich denke, wer ruft denn hier nach einer Schwester? Und da gehe ich in den Flur, höre nichts. Und dann war ein Abstellraum und da lag eine sterbende Frau drin. Die hatte nur noch, Schwester, Schwester, werde ich nicht vergessen. Und ich habe ihr das Vaterunser in das Ohr hinein gebrüllt, dass sie noch einen Halt mitnimmt auf ihrer letzten Wegstrecke. Aber für mich ist das ein Stück Beispiel geworden, wie eine Gesellschaft mit Sterbenden nichts mehr anfangen kann. Im Abstellzimmer. Ich hoffe nicht, dass jemand sowas von uns mal erleben muss. Also kann man sterben lernen.
Die Frage steht ja im Raum, warum kriegt der Hiskia diese Sonderbehandlung? Wer die Stelle kennt, ich empfehle sehr, das ganze Umfeld mal zu lesen. Jesaja 36, 37, 38. Der kennt ja die Umstände. Er war auf dem Höhepunkt seines Lebens, aber die Assyrer, die Weltmacht damals, die hatten schon halb Juda eingenommen. Das waren die brutalsten Kriegsleute, die überhaupt jemals in der Weltgeschichte aufgetreten sind. Die Assyrer, furchtbar haben die ihre Kriegsgefangenen behandelt. Die wurden gepfählt, lebendigen Leibes auf spitze Pfähle draufgesetzt, dass die Gedärme überall raussprangen. Furchtbar. Und solche Leute standen dann eines Tages vor den Toren Jerusalems. Und der Hiskia war der König und es war ein frommer Mann. Das waren schon Anfechtungen. Jesaja war da, so hat es Gott eigentlich immer wieder gemacht. Dass er Königen, dass er denen, die eine äußere politische Verantwortung trugen, jemanden an die Seite gestellt hat, der die Dinge im Koordinatensystem des Glaubens ihnen dann deuten und weitergeben und sie ermutigen konnte. Ja, und jetzt betet er und jetzt kriegt er tatsächlich innerhalb einiger Sekunden, erst betet er dieses traurige Gebet, von Jesaja mitgeteilt, du, Gott hat dein Gebet erhört, du kriegst noch 15 Jahre. Und man fragt sich, was für ein Exempel wollte da Gott statuieren? Sollen wir alle auf dem Sterbebett noch mal um 15 Jahre beten? Ja, wenn man jetzt hier, sage ich mal, naiv blauäugig an so eine Stelle herangeht, könnte man sich dazu ermutigt fühlen. Und deswegen sage ich, nein, wir müssen den Zusammenhang sehen. Und der Zusammenhang ist eindeutig. Denn die Assyrer standen um Jerusalem herum. Und einige Botschafter der Assyrer, die hatten Zugang, und die durften lauthals auf dem Marktplatz in Jerusalem zu den Einwohnern reden und sagen, Leute, gebt doch euren Widerstand auf. Wir haben schon ganz Juda eingenommen. Ihr seid die Nächsten, die dran sind. Hört auf, macht die Tore auf. Es geht euch gut, wenn wir hier alles in die Hand nehmen. So haben die geredet. Und dann, das Schlimmste war, in den Ohren Hiskias, hört doch auf, an euren unsichtbaren Gott zu glauben. Das ist doch ein Aberwitz. Wir haben doch viel bessere Götter. Wir haben doch hier ganz Juda eingenommen. Da seht ihr doch, wer das Sagen hat und welche Götter hier wirklich die Macht haben. Ja, und die Einwohner, die guckten auf Hiskia. Wie reagiert er auf diese Schmähungen? Und Jesaja sagt zu ihm, wenn du nicht glaubst, hast du keine Chance. Und Hiskia schluckt und atmet durch und lässt sich nicht beeindrucken von diesen Schmähreden. Die Ehre seines Gottes liegt ihm am Herzen. Und das ist der Grund, davon bin ich überzeugt, weshalb er die 15 Jahre kriegt. Gott wollte ihm zeigen, ihm, dem die Ehre Gottes so am Herzen lag, dass die Assyrer nicht das letzte Wort gekriegt haben. Und wer die Geschichte ein bisschen kennt, der weiß, der Engel des Herrn ging in der nächsten Nacht durch die Reihen des assyrischen Heeres und 185.000 der Soldaten starben an einer unerklärlichen Krankheit. In einer Nacht. Und der Sanherib, der Assyrer, dem blieb gar nichts anderes übrig. Der musste abziehen, ist dann nach Ninive gezogen, hat noch ein paar Tage gelebt und dann haben seine eigenen zwei Söhne ihn eigenhändig ermordet. So geht's lang. Und dann betet der Hiskia. Ja, um Trost ist mir wirklich bange gewesen. Aber du hast dich meiner Seele angenommen. Noch eine dritte Frage. Wie tröstet eigentlich Gott? Wir brauchen ja alle Trost. Und wenn ich mir Jesus anschaue, wie er auf die Menschen zugegangen ist und wie er getröstet hat und wen er getröstet hat, dann kann ich da eine Menge lernen. Eines hat er jedenfalls nicht gemacht. Er hat niemanden mit einem billigen Trost abgespeist. Es wird schon wieder, du, der Arzt hat jetzt ein neues Medikament und. Alles billiger Trost. Was hat Jesus gemacht? Bei Sterbenden oder bei kranken Leuten? Ich habe mir ein paar Beispiele angeguckt. Er hat immer zum Glauben gerufen. Er hat immer zum Glauben gerufen. Glaube nur. Die Tochter eines Mannes war gestorben. Alle sind aufgeregt. Und Jesus sagt zu ihm, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Immer nur glaube. Und da wird ein gelähmter Mann, wir kennen ja die Geschichte, durch das geöffnete Dach runtergelassen. Und Jesus guckt sich ihn an. Und alle gucken auf Jesus, was macht er jetzt? Und da sagt Jesus zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Ein grandioses Wort. Und da wollte er nichts weiter als Glauben wecken. Deine Sünden sind dir vergeben. Der Mann, der hatte auf ein göttliches Wort gehofft, dass er jetzt aufstehen kann. Und Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und der Mann hat geglaubt. Und da, als es Jesus merkt, sagt er, jetzt steh auf und nimm dein Bett. Also, der Glaube ist der eigentliche Trost. Und was ich hier ganz erstaunlich finde, was der Hiskia macht und wie er hier betet, das ist dieser eine Satz. Du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Plötzlich wird das ganz persönlich bei ihm. Natürlich freut er sich, dass er jetzt hier 15 Jahre gekriegt hat. Natürlich freut er sich, dass er jetzt gewürdigt wird, ja, den göttlichen Sieg über die Assyrer erleben zu dürfen. Das ist alles wunderbar. Aber das ist ihm das Entscheidende. Er merkt, ihm sind seine Sünden vergeben worden. Und hier sind wir an einem ganz wunden Punkt unserer gesellschaftlichen Entwicklung angekommen. Heinrich Kemner, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, aus Krelingen, der sagt immer, eine der größten Gefahren heute ist darin, dass die Sünde namenlos gemacht wird. Namenlos. Den Leuten wird eingeredet, dass sie keine Sünden mehr haben. Ich habe mir jetzt einen Zeitungsausschnitt aufgehoben vor ein paar Tagen bei uns in der Walzroder Zeitung. Da treffen sich alle möglichen Frauen und der Superintendent des Kirchenkreises mit. Der Paragraph 218 soll entkriminalisiert werden. Das heißt, er soll ganz aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Abtreibung ist keine Sünde mehr. Große Errungenschaft des 21. Jahrhunderts. Du kannst ein Kind im Mutterleib zerfetzen und absaugen und es ist keine Sünde mehr. Entkriminalisierung. Das finde ich schlimm. Wenn man das letzte bisschen an Sündenbewusstsein, was der Mensch noch, der moderne Mensch, der gottlose Mensch, noch in sich trägt und mit sich herumträgt, weil das eben im Strafgesetzbuch unter Strafe gestellt ist, wenn man ihm auch das noch wegnimmt. Und dann lebt er fröhlich in Strichel in den Tag hinein, hat keine Sünden mehr, kommt nicht auf die Idee, Gott um Vergebung zu bitten, kommt nicht auf die Idee, den Herrn Jesus dort anzurufen, wo er anzurufen ist und sich anrufen lässt, nämlich als unser sündenvergebender Heiland. Da geht so vieles kaputt. Aber der hier, der Hiskia, der hat's erlebt und erfahren. Der hat sich trösten lassen und der hat erfahren, nicht meine 80 oder 60 oder die 15 Jahre hin und zurück sind das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass ich meine Sünden vergeben bekommen habe und dass ich heute und morgen oder in 30 Jahren beruhigt und in Frieden sterben kann und dann sprechen kann, ich kann sterben, weil ich ohne Sündenlast diese Welt verlasse. Das wünsche ich uns allen. Ja, und damit bin ich zum Schluss bei diesem Wunsch des Hiskia noch angekommen. Er hat einen großen Wunsch. Er möchte Gott loben. Er möchte Gott loben. Ja, wer seine Sünden hinter sich gelassen hat, der will Gott loben. Das ist einfach so. Das ist ja ein logischer, geistlicher Automatismus. Dann ist das Herz frei und dann ist das Herz froh und dann möchte man Gott loben. Die Toten loben dich nicht, sagt Hiskia. Aber jetzt, wo ich nochmal mein Leben gekriegt habe, ich will das nur noch dafür einsetzen, dich, Herr, zu preisen. Du bist ja so ein wunderbarer Gott, ein gnädiger Gott und du nimmst mir meine Sünden weg und du gibst mir sogar noch 15 Jahre dazu. Ich denke da an die Bergpredigt. Trachte zuerst nach Gott und seiner Gerechtigkeit. Ihr kriegt alles in Hülle und Fülle hinterhergeworfen. Aber die Richtung muss stimmen, die Prioritäten müssen stimmen. So wie bei Hiskia. Der konnte nicht schlafen, weil die Assyrer Gottes Namen mit Füßen getreten haben. Und das hat Gott belohnt. Und das hat er bestätigt. Ja, möge uns Gott das auch so schenken. Ja, ich fasse zusammen, was wir aus diesem Gebet des Hiskia mitnehmen können. Erstens, wir sind für die Ewigkeit geschaffen, ist uns einprogrammiert. Zweitens, täglich an Sterben denken, ist eine gute Übung. Drittens, die Vergebung suchen. Ich habe eine Gebetsliste, die habe ich ja schon viele Jahre, aber seit ein paar Jahren habe ich als allererstes Sündenvergebung aufgeschrieben. Und dann kommt meine Frau als nächstes. Aber weil das ist mir, damit ich das nie vergesse, täglich erstmal, Herr, schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist und räume die Lieblosigkeit und die Hartherzigkeit aus meiner Seele und die vielen Versäumnisse, räume es weg und öffne mir die Lippen zu deinem Lob. Damit beginne ich jeden Morgen meine Gebete. Dass wir uns das angewöhnen und damit sind wir beim vierten, das Loben nicht vergessen. Der Herr segne uns nach dem Reichtum seiner Gnade. Er nehme uns an der Hand und führe uns in sein ewiges Vaterland, so dass wir dann am Schluss sprechen können. Ich kann sterben. Amen. Ich darf vielleicht noch kurz hinweisen, ich habe eine kleine Schrift geschrieben. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, Christsein in Corona-Zeiten, die liegt schon aus. Ich habe welche mitgebracht, aber dann sehe ich, dass welche da liegen. Kann man vielleicht auch jemanden, der in große innere Ängste gerutscht ist, an die Hand geben. Und dann erlaube ich mir noch hinzuweisen, dass ich eine Silvester-Bibelfreizeit in Hermannsburg durchführen möchte. Da kann man sich noch anmelden über Silvester unter dem Wort Gottes. Da lege ich die 7 Ich-Bin-Worte Jesu aus dem Johannesevangelium aus. Alles Weitere kann Johann Hesse Ihnen weitersagen. Ja, ich wünsche noch einen gesegneten Sonntag.
Wir wollen gemeinsam das Lied Nummer 366 singen aus den Roten Liederbüchern. Und ich bitte darum, dass wir dazu aufstehen. Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen. Bitte darum, dass wir dazu stehen bleiben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und lassen den Gottesdienst mit einem Vortragslied ausklingen.